Deutschlandfunk, das war der Tag.
Und dazu begrüßt Sie Jürgen zur Heide. Natürlich werden wir uns auch hier in dieser Sendung mit der Pandemie und den politischen Versuchen, sie einzudämmen, beschäftigen müssen. Allerdings, wir werden heute bewusst ein anderes Thema ganz an den Anfang stellen. Ein Thema, über das wir auch in den zurückliegenden Jahren viel und oft berichtet haben, ja haben berichten müssen. Der Brexit. Er scheint jetzt auf einen endgültigen Showdown zuzulaufen. Die Europäische Union, die Staats- und Regierungschefs, die heute getagt haben, hat sich allerdings verständigt. Und die Antwort nach Brüssel, nun ja, sie war einigermaßen frostig. Die Reaktionen von da waren dann noch frostiger, was das für morgen heißt, wenn sich dann Premierminister Johnson äußern wird. Das werden wir zu Beginn der Sendung zu erfahren versuchen. Danach haben wir neben den Themen, die Corona beherrschen, noch das Folgende in dieser Sendung. Die Verkehrsminister haben heute getagt, die Bundesdeutschen. Sie haben sich nicht geeinigt auf einen neuen Bußgeldkatalog. Das ist ja notwendig geworden. Und dann schauen wir in den Südwesten. Die IG Metall berät dort über die Tarifforderung. Angesichts der Krisenlage kein ganz einfaches Geschäft. Und zum Ende natürlich wie immer der Blick in die Kommentarspalten von morgen. Wir beginnen beim EU-Gipfel. Dazu begrüße ich als erstes den Kollegen Peter Kapern. Hallo, schönen guten Abend, Peter Kapern.
Hallo, Jürgen.
Wir fangen an damit, es hat eine Antwort gegeben, eine Antwort der Europäischen Gemeinschaft, eine einheitliche Antwort. Das hatten nicht alle so erwartet. Das kann man auch als eine Ansage bezeichnen, Fragezeichen.
Das war eine klare Ansage an die Adresse Londons und es war eine Ansage, die sozusagen den ganzen Tag über kumuliert wurde. Man konnte das förmlich spüren. Als die Staats- und Regierungschefs hier in Brüssel ankamen, wurden sie natürlich, sie gaben alle Statements ab in Sachen Brexit-Gesprächen. Und die Botschaften waren wie abgesprochen, klang das. Das war eine harte, klare Botschaft an London. Es war eine Botschaft, wir stehen Schulter an Schulter, sind geschlossen, lassen uns nicht auseinander dividieren, nur weil wir vielleicht andere Schwerpunkte bei diesen Brexit-Verhandlungen setzen. Wir unterstützen unseren Chefunterhändler Michel Barnier vorbehaltlos, den lassen wir nicht im Regen stehen. Emmanuel Macron, der ging auf eines der Kernprobleme in den Verhandlungen ein, nämlich die Fischereirechte, und er sagte, niemals werden wir es zulassen, dass französische Fischer zum Opfer des Brexits werden. Das waren alles klare Ansagen, dass die EU jetzt in der Endphase der Verhandlungen London gegenüber nicht gedenkt, weich zu werden. Und ganz ähnlich ließ sich das dann auch in der Resolution, die da verabschiedet wurde. Da wurde Michel Barnier, der Chefunterhändler, aufgefordert, die Verhandlungen in den kommenden Wochen fortzusetzen. Und London wurde aufgefordert, die nötigen Schritte zu tun, um ein Abkommen möglich zu machen. Und kurz darauf kam dann die Antwort aus London von David Frost, dem britischen Chefunterhändler.
Die war dann auch einigermaßen frostig.
Ja, in der Tat frostig, schmallippig, wenig amüsiert, um es vielleicht so zu sagen, der dann twitterte, er sei sehr überrascht darüber, dass sich die EU nicht verpflichtet, intensiv zu verhandeln. Dieses eine Wort fehlte ihm in dieser Abschlussresolution in Sachen Brexit. Und er sei außerdem überrascht, dass ausschließlich das Vereinigte Königreich aufgefordert werde, Schritte zu unternehmen, damit ein Abkommen noch erreicht werden kann. So, wir erinnern uns, Anfang September hatte Boris Johnson, der britische Premierminister, gesagt, zum Gipfelbeginn am 15. Oktober, da müssen wir wissen, ob es jetzt ein Abkommen gibt oder nicht. Und dann können wir entscheiden, ob es noch Sinn macht, weiter zu verhandeln oder ob man es besser sein lässt. Dann hat David Frost gesagt, im Lichte dieser Erklärung von Anfang September wird Boris Johnson jetzt einen Blick auf diese Resolution des EU-Gipfels werfen und dann morgen mitteilen, wie er damit umzugehen gedenkt. Das heißt, wir werden morgen erfahren, ob London die Verhandlungen fortsetzen will oder nicht.
Das heißt, Johnson muss eigentlich, wenn er weiter verhandelt, jetzt noch einmal sein eigenes Wort brechen. Wir alle wissen, das hat er mehr als einmal in der Vergangenheit schon getan, aber es wird natürlich immer schwieriger, denn er hat ja auch schon gesagt, wenn ich bis vor dem Gipfel jetzt nichts habe, dann wird einfach nicht weiter verhandelt. Jetzt hat er schon Freitag das rausgeschoben. Was erwarten Sie da? Ich weiß, die Frage können Sie kaum beantworten, aber geben Sie uns Ihre Einschätzung.
In der Tat, das ist so. Ich kann in den Kopf des britischen Premierministers nie reinschauen. Ich weiß nicht, wie seine Gespräche mit seinen Ratgebern ablaufen. In den letzten Tagen hatte ich den Eindruck, dass es tatsächlich auf so ein Verhandlungsdrama hinausläuft, dass man sich jetzt verabreden würde, zu Beginn der neuen Woche in den sogenannten Tunnel zu gehen, wie das im Brüsseler Jargon heißt, dass man also sozusagen komplett unter Ausschluss der Öffentlichkeit, ohne etwas nach außen durchzustecken, Tag und Nacht verhandelt gewissermaßen so lange, bis man ein Ergebnis hat. So sah es für mich die ganze Zeit aus. Jetzt muss man abwarten, ob Boris Johnson tatsächlich diesen Weg geht. Er hat in den letzten Tagen alle EU-Hauptstädte telefonisch abgeklappert und auch in etlichen dieser Hauptstädte hatte man den Eindruck, dass Boris Johnson auch nach diesem Gipfel weiter verhandeln wird. Aber da fragt man sich, warum dann diese verschnupfte Reaktion auf eine, ja, wenn auch sehr klipp und klare Stellungnahme der EU-27, die da heute aus Brüssel kam.
Wir werden das weiter beobachten und Sie werden morgen berichten, was denn dabei herauskommt. Peter Kapern, ganz herzlichen Dank heute Abend für diese aktuellen Informationen, ganz frisch aus Brüssel. Das Thema Corona hat natürlich auch beim Gipfel eine große Rolle gespielt. Wir werden aber später dann da nochmal drauf schauen. Zunächst wollen wir das Corona-Thema in Deutschland noch einmal aufarbeiten. Die Regierungschefin hat gestern mit den Kolleginnen und Kollegen Ministerpräsidenten zusammengesessen und einiges ist dabei herausgekommen, was heute zum Teil heftig diskutiert wurde. Ist. Deutschland zurück im Krisenmodus, Frank Capellan berichtet.
Uwe Janssens kann gut nachvollziehen, dass die gestrige Runde Angela Merkel frustriert haben muss. Die Ergebnisse sind nicht hart genug, um Unheil abzuwenden, hatte die Kanzlerin den Länderkollegen ins Gesicht gesagt. Weniger Empfehlungen, mehr verbindliche Vorschriften, hatte die Christdemokratin angemahnt. Vor allem auch einheitliche, nachvollziehbare Regeln. Mit Blick auf das völlig unterschiedlich gehandhabte Übernachtungsverbot für Menschen aus Risikogebieten. Es half nichts. In Sachen Beherbergung gehen die Länder weiterhin unterschiedliche Wege. Und Professor Janssens, Präsident des Verbandes der Intensivmediziner, gibt im Deutschlandfunkgespräch zu verstehen, dass er das für ein fatales Signal hält.
Wenn sich die Ministerpräsident und Ministerpräsident da schon nicht einig sind, was soll denn dann die Bevölkerung sagen? Wir Mediziner, wenn wir eine Leitlinie schreiben, dann schreiben wir sie für 16 Bundesländer und zwar unisono. Da wird es nicht für Bayern geschrieben und auch nicht für Nordrhein-Westfalen. Dann geben wir eine Leitlinie raus, wie wir mit Covid-19 umgehen. Mhm. Wenn wir da jedes Mal lokale Geflogenheiten mit berücksichtigen werden, keiner würde uns in unseren Empfehlungen ernst nehmen.
Wenn wir das jetzt nicht beherzt regeln, dann sehen wir uns in 2 Wochen wieder, hatte Merkel gewarnt und so wird es nun kommen. Bis dahin gilt allerlei. Brandenburg, Bayern, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern bleiben dabei. Ohne Negativtest darf kein Urlauber in diesen Ländern übernachten. Wer nach Nordrhein-Westfalen, Thüringen, Bremen oder Berlin möchte, kann sofort losfahren. Und auch der saarländische Regierungschef Tobias Hans kündigt ebenso wie sein sächsischer CDU-Kollege Michael Kretschmer an, Gäste aus innerdeutschen Risikogebieten ab sofort ohne Wenn und Aber zu empfangen.
Die sogenannten Beherbergungsverbote, sie haben sich nicht bewährt.
Wir sind der Meinung, dass die Art, wie das derzeit ausgestaltet ist, nicht verhältnismäßig ist.
Das sieht auch das Verwaltungsgericht Baden-Württemberg inzwischen genauso. Im Südwesten ist das Beherbergungsverbot erstmals von der Justiz gekippt worden. Ein Tourist aus NRW hat mit Erfolg geklagt. Ähnlich entschieden am Nachmittag die Richter in Niedersachsen.
Bekannte von mir konnten mit den Kindern nicht nach Mecklenburg-Vorpommern in die Ferien. Die sind jetzt nach Rhodos geflogen. Das dürfen die. Das ist doch niemandem zu erklären.
Berichtet FDP-Chef Christian Lindner aus eigenem Erleben. Und der Gesundheitsminister Jens Spahn von der CDU macht im Deutschlandfunk keinen Hehl aus seinem Ärger darüber, dass es keine einheitlichen innerdeutschen Reiseregelungen gibt.
Es ist ohne Zweifel so, da gibt es auch nichts drum herum zu reden, dass diese Regel Beherbergungsverbot viel Akzeptanz in den letzten Tagen hat verlieren lassen.
Mehr als 8 Stunden hatten Bund und Länder gestern gerungen. Neu ist die Verständigung auf einen Stufenplan. Ab 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern gilt eine verschärfte Maskenpflicht im öffentlichen Raum. Ab dem Inzidenzwert von 50 wird es ernst. Sperrstunde in der Gastronomie ab 23 Uhr. Maximal 10 Menschen aus 2 Haushalten dürfen sich dann noch in den eigenen 4 Wänden treffen. Bei Veranstaltungen werden nur noch 100 Gäste zugelassen. Sollte das den Anstieg nicht stoppen, greifen Kontaktbeschränkungen ähnlich wie im März. Maximal 5 Personen dürfen sich dann noch zusammenfinden.
Reicht das, was wir jetzt tun, oder reicht es nicht?
Hatte die Kanzlerin gestern Abend selbstkritisch gefragt und intern bereits die Antwort gegeben, ihr reicht es nicht. CSU-Chef Markus Söder meinte danach, es sei jetzt schlimmer als noch zu Ostern. Da, so der bayerische Ministerpräsident, lag der Sommer vor uns mit der Aussicht auf sinkende Infektionszahlen. Jetzt aber gehen wir auf den Winter zu.
Wir sind im zweiten Lockdown eigentlich viel näher, als wir das wahrhaben wollen.
Soweit der bayerische Ministerpräsident im Bericht von Frank Capellan. Wir öffnen jetzt das Bild und schauen auf die Europäische Union noch einmal. Da beginnen wir aber zunächst mit dem Bundesgesundheitsministerium. Minister Jens Spahn hat jetzt einen Gesetzentwurf vorbereitet und er will schärfere Regeln für die Einreisen aus Risikogebieten im Ausland. Da wird sich allerdings etwas tun. Also anders als im Inland wird das in allzu naher Zukunft geregelt. Ansonsten die Lage in allen Ländern ringsherum ist mit einem Wort bezeichnet dramatisch. Die Niederlande, Belgien, Frankreich, Tschechien, auch das haben wir heute gehört. Ganz besonders natürlich Frankreich, wo heute Abend die Zahl der Neuinfektionen pro Tag auf 30.000 gestiegen ist. Jürgen König.
Im Zentrum der von Präsident Macron angeordneten Maßnahmen stehen die Ausgangssperren. Wer in den Ballungsgebieten etwa von Paris, Marseille, Grenoble, Lyon oder Toulouse wohnt, darf ab Samstag 0 Uhr seine Wohnung zwischen 21 und 6 Uhr früh nur noch mit triftigem Grund verlassen. Dazu müssen entsprechende Dokumente sowie eine eigenhändig unterschriebene Erklärung mitgeführt werden, aus der der Zweck des Aufenthalts auf der Straße hervorgeht. Rund 12.000 Polizisten und Gendarmen sollen die Ausgehverbote überwachen. Bei Zuwiderhandlung droht ein Bußgeld von 135 Euro. Die Maßnahmen zielen vor allem auf die privaten Kontakte der Franzosen, wie Premierminister Jean Castex heute offen zugab. Man habe während der Sommermonate im Kampf gegen Corona viel erreicht, sagte er, eines dabei aber unterschätzt.
Mais une zone de risque très élevée.
Ein immenses Risikofeld hat sich als das Schwierigste von allen herausgestellt, die Zusammenkünfte von Familien oder Freunden. Da, wo viele zusammenkommen, keine Maske tragen, Abstandsregeln bald nicht mehr einhalten, im Privaten, da sind wir am verwundbarsten, da müssen wir jetzt vor allem gemeinsam handeln.
C'est là que nous devons agir prioritairement et collectivement.
Private Feiern, wie etwa Hochzeiten, sind ab Samstag in Festsälen oder an anderen öffentlichen Orten landesweit verboten. Und auch für das Leben daheim sprach der Premierminister eine dringende Bitte aus.
C'est la règle des 6 personnes.
Die Regel, wonach in Restaurants nur höchstens 6 Personen an einem Tisch sitzen sollen, bitten wir jeden auch bei sich zu Hause zu beachten.
À chacune et chacun de respecter à son domicile.
Mit den Ausgangssperren hofft die Regierung, die Zahl der täglichen Neuinfektionen zu senken. Zuletzt hatte sie innerhalb von 6 Tagen dreimal bei über 20.000 gelegen. Auch sollen die Intensivstationen der Krankenhäuser entlastet werden. Kritik an den Neuregelungen gibt es vor allem aus dem Bereich der Gastronomie. David Senouda vom Hotel- und Gaststättenverband UMIH im Sender BFM.
On sait pertinemment que fermer à 21h un établissement, ça veut dire
ein Restaurant um 21 Uhr zu schließen, das bedeutet auf einen Großteil des Abendumsatzes zu verzichten. Man kann nicht davon ausgehen, dass jetzt alle wie die Deutschen um 18.30 Uhr essen werden. Das machen die Franzosen nicht. Wir haben immer alle Auflagen erfüllt. Jetzt ist das ein Gefühl, wie es ein Fußballspieler hat, wenn man ihm zu Unrecht die rote Karte zeigt.
On a l'impression d'être un joueur de foot qui a pris un carton rouge non justifié.
Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire räumte ein, dass eine Ausgangssperre ab 21 Uhr für jeden Gastronomen eine kalte Dusche sei und er kündigte weitreichende Hilfen an.
Nous serons à leur côté et nous continuerons.
Wir werden an ihrer Seite sein, werden unsere Anstrengungen ausbauen.
Le plus réduit possible.
So soll etwa der milliardenschwere staatliche Solidaritätsfonds nun auch Betrieben mit weniger als 50 Beschäftigten zugutekommen. Weitere Sozialabgaben werden vom Staat übernommen. Unterstützung soll es geben bei Mietzahlungen und Versicherungen. Kinobetreibern, Theatern und Konzertveranstaltern soll in vergleichbar großem Stil geholfen werden.
Das war der Bericht von Jürgen König. Und ich habe es vorhin schon gesagt, in vielen Ländern in Europa steigen die Zahlen im Moment. Das besorgt natürlich auch die Europäische Kommission. Auch der Gipfel hat heute Abend darüber noch gesprochen. Das war insofern interessant, als Ratspräsidentin Ursula von der Leyen den Gipfel schnell verlassen musste. Denn in ihrem Umfeld ist auch möglicherweise ein erster Fall von Covid aufgetreten. Welche Empfehlungen nun die Europäische Kommission gibt, das hat für uns Paul Vorreiter aufbereitet.
Bereits in diesem Sommer hatte die EU eine Impfstoffstrategie beschlossen, die Grundlage war für die Beschaffung eines möglichen Impfstoffes. Vorverträge und Abnahmegarantien wurden geschlossen, damit sich die EU schon im Vorfeld Zugriff auf ausreichende Mengen der Mittel sichert. Die EU-Kommission hat bereits 3 Pharmaverträge geschlossen, um die Entwicklung eines Impfstoffes zu beschleunigen. Zudem laufen noch weitere Gespräche mit 3 weiteren Lieferanten.
This means that we will likely have
Das bedeutet, dass wir wahrscheinlich ein Portfolio von mindestens 6 vielversprechenden Impfstoffkandidaten haben werden. Solche Stoffe, die sehr wahrscheinlich effektiv und sicher sind und den strengen Vorgaben genügen, sagte EU-Kommissionsvize Margarete Skinas. Ging es im Sommer vor allem um die Beschaffung des Impfstoffes, lenkte die EU-Kommission heute mit ihrer Mitteilung den Fokus auf den darauffolgenden Schritt. Heute geht es bei der Initiative um die Verteilung, also eher um Impfungen als Impfstoffe. Denn mit diesem Vorschlag stellen wir sicher, dass Impfstoffe effektiv in der EU verteilt werden. Die EU-Kommission empfiehlt den Mitgliedstaaten, mehrere Vorkehrungen zu treffen, Maßnahmen, die umgesetzt sein müssen für den Moment, in dem der Impfstoff erhältlich ist.
What we are asking member states to look at as a priority.
Als erstes muss die Infrastruktur da sein, das notwendige Personal mit dem erforderlichen Know-how. Bei den Zielgruppen muss sichergestellt werden, dass sie leicht auf den Impfstoff zugreifen können, dass er erschwinglich ist und dass er gut gelagert und transportiert werden kann. Das alles muss geregelt sein, bevor der Impfstoff da ist. Sagte EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides. Über einen Zeitpunkt, wann es soweit sein könnte, wollte sie nicht spekulieren, wagte jedoch eine vage Prognose. Wir könnten ganz allgemein sagen, dass ein Impfstoff Anfang nächsten Jahres vielleicht da ist, aber das hängt unter anderem von der Datenlage zu dem Impfstoff ab und natürlich von der Bewertung der Europäischen Arzneimittelagentur. Zwar sollen alle Mitgliedstaaten gleichzeitig Zugang zu einem Impfstoff erhalten, weil aber die Anzahl der Dosen zu Beginn begrenzt sein wird, rät die EU-Kommission bei der Verteilung zu priorisieren. Als vulnerable Gruppen, also besonders Bedürftige, identifiziert die Kommission zunächst Beschäftigte im Gesundheitsbereich, unter anderem Personen, die älter sind als 60 Jahre, aber auch wirtschaftlich benachteiligte Gruppen.
Soweit der Bericht von Paul Vorreiter. Jetzt wollen wir in die Vereinigten Staaten schauen. Da werden auch immer mehr Staaten rot. Rot aber nicht im politischen Sinne, sondern im Sinne der Infektionszahlen, die deutlich steigen. Und dann werden die Staaten rot gezeichnet. Heute Nacht wird darüber sicherlich auch diskutiert, wenn die beiden aussichtsreichsten Präsidentschaftskandidaten Joe Biden und Donald Trump diskutieren werden im Fernsehen, in unterschiedlichen Sendern, auch mit unterschiedlichem Publikum, das allerdings zur gleichen Zeit. Da wird dann eine Rolle spielen, dass es frühzeitige Warnungen an die Wirtschaft, aber nicht an die Bevölkerung gegeben hat. Thorsten Teichmann.
Bereits Ende Februar ging in den USA eine Warnung an Investoren vor einer drohenden Pandemie. Sie konnten so frühzeitig auf fallende Börsenkurse wetten und damit Verluste ausgleichen. Einige deckten sich wohl auch schon mit Toilettenpapier ein, schreibt die New York Times. Die entscheidende Börsennotiz des Analysten William Callanan basierte zum Teil auf Informationen der Trump-Administration. Vertreter der US-Regierung hatten in kleiner Runde ihr nahestehende Mitglieder eines konservativen Instituts über Gefahren unterrichtet. So erklärte Trumps Wirtschaftsberater Cutlow Gästen am 24. Februar, das Virus sei unter Kontrolle, aber man wisse nicht, wie es weitergeht. Kurz zuvor war von Ratlosigkeit nichts zu hören, als Cutlow im Fernsehsender CNBC einem breiten US-Publikum erklärte, das Virus sei so gut wie versiegelt, kurz, es drohe keine Gefahr. Es ist das zweite Beispiel dafür, wie unterschiedlich die Trump-Administration über die Gefahr informiert hat. US-Präsident Trump hatte im März in einem Gespräch mit dem Journalisten Bob Woodward erklärt, dass das Coronavirus von Mensch zu Mensch übertragen werden kann. Das sei tödliches Zeug, sagte Trump laut einem Mitschnitt. Er wolle es aber trotzdem runterspielen, um keine Panik auszulösen, sagte der Präsident damals.
Soweit der Bericht von Thorsten Teichmann. Um 23.29 Uhr beginnen unsere Kurzberichte. Wir schauen zunächst noch einmal ins Inland. Die Kultusministerkonferenz hat heute getagt und da wurden tiefgreifende Beschlüsse getroffen. Zum Beispiel Vereinbarungen zu einer engeren Zusammenarbeit bei den Abiturprüfungen. Manche reden schon von einem historischen Tag. Petra Wagner.
Die Kultusminister der Länder haben sich auf mehr Gemeinsamkeiten bei Schulabschlüssen und Prüfungen in den Bundesländern geeinigt. Zudem soll eine ständige wissenschaftliche Kommission geschaffen werden. Dort sollen Wissenschaftler den Ländern in bildungspolitischen Fragen zur Seite stehen. Das hat die KMK-Präsidentin, die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Hubig, bekannt gegeben. Bis 2023 sollen Länder die Hälfte ihrer Abituraufgaben aus einem gemeinsamen Pool entnehmen. Und zwar in den Fächern Deutsch, Mathe, Englisch und Französisch. Bis 2025 soll das dann auch für die Fächer Biologie, Chemie und Physik gelten. Ziel ist es, das Abitur in Deutschland vergleichbarer zu machen. Für Grundschüler in allen Bundesländern hat sich die Ministerrunde auf Mindestanforderungen in Mathe und Deutsch geeinigt. Zudem sind einheitliche Vorgaben für das Erlernen der Handschrift vereinbart worden. KMK-Präsidentin Hubig von der SPD spricht von einem historischen Tag. Die Kultusministerkonferenz habe dem Wunsch der Menschen nach mehr Einheitlichkeit bei der Bildung Rechnung getragen. Die baden-württembergische Kultusministerin Eisenmann von der CDU sagte, nach intensiven Verhandlungen habe man sich auf verbindliche Regelungen in der Bildung geeinigt und auf länderübergreifende Standards.
Ob wir es glauben oder nicht, der Flughafen in Berlin wird wahrscheinlich wirklich eröffnet, der neue Flughafen. Es hat einen dauerhaften Probebetrieb gegeben und der ist, so hören wir heute, erfolgreich beendet worden. Thomas Rautenberg.
Getestet wurde in den vergangenen Monaten der normale Flughafenalltag, von der Ankunft der Passagiere über den Check-in bis hin zur Abfertigung an den Gates. 9.000 Komparsen haben freiwillig mitgemacht, darüber hinaus wurden rund 20.000 Flughafenangestellte und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Airlines, Sicherheits-, Liefer- und Servicediensten in den Abläufen des neuen Terminals geschult. Höhepunkt war eine große Evakuierungsübung, bei der sowohl der unterirdische Bahnhofstunnel als auch Teile des Terminals geräumt werden mussten. Die Flughafengesellschaft habe die Testläufe erfolgreich hinter sich gebracht. Dem geplanten Start des Airports Ende Oktober stehe damit nichts mehr im Wege, sagte Flughafenchef Lütke Dahldrup kürzlich im Aufsichtsrat der Gesellschaft. Schwerwiegende Mängel, so Lütke Dahldrup, habe es nicht gegeben.
Vom Flughafen nun um 23.32 Uhr zum Blick auf das Börsengeschehen. Ein Börsentag wieder im Sinne von politischen Börsen. Volker Hirt.
Wie brutal die Corona-Krise sein kann, wird deutlich an Zahlen, die United Airlines veröffentlicht. Jeden Tag verliert die US-Fluggesellschaft 25 Millionen Dollar. Das heißt, Tag und Nacht, jede Stunde sind das mehr als 1 Million. Viel besser geht's der Lufthansa natürlich auch nicht. Sie verliert heute nochmal 3,2% an Wert. Die Flugbranche ist da allerdings in guter Gesellschaft, denn auch die Autoaktien im DAX, BMW, Daimler und VW, gingen heute um rund 3% leichter aus dem Handel. Corona hat die Märkte ganz fest im Griff. Das ungeheure Wort Lockdown nehmen Politiker tatsächlich wieder in den Mund. Börsianer hatten mit diesem Begriff eigentlich schon abgeschlossen. Die Euphorie ist definitiv dahin. Im DAX schaffte es kein einziger Wert ins Plus. Bayer stand trotz eines Abschlags von knapp 0,8% ganz oben auf der Top-Liste im Aktienranking. Fresenius, BASF und Merck, Medizin- und Pharmatitel, gehörten zu den größten Verlierern. Der Tag begann mit einem Schock, ausgelöst von den Kommentaren der Politiker nach dem Länderchefgipfel im Kanzlerinamt. Der DAX sackte am Vormittag um fast 4% ab. Der Erdrutsch kam am Nachmittag zum Stillstand, als die Börsen in New York mit eher geringen Verlusten in den Tag starteten. Gefragt waren heute als sichere Häfen der Dollar und Gold. Der Euro kostet mit 1,1704 $ ein bisschen weniger als gestern und die Feinunze Gold ist in unserer Währung um 0,7% teurer, kostet 1.630 €.
Das war der Bericht von Volker Hirt. Was rings um den neuen Bußgeldkatalog passiert ist, nun ja, das würde der ein oder andere sicherlich als Schildbürgerstreich bezeichnen. Da wird etwas beschlossen, allerdings wird dann etwas eingebaut, dass das Ganze am Ende nicht wirkt, weil es juristische Probleme gibt. Der ein oder andere vermutet, das könnte auch bewusst passiert sein. Wir werden es nie wirklich erfahren. Jetzt immerhin sitzen die Verkehrsminister vom Bund und der Länder zusammen und sie versuchen, einen neuen Bußgeldkatalog hinzubekommen. Kein ganz leichtes Unterfangen, denn die Meinungen stehen stark gegeneinander. Florian Mayer.
Um es für alle Autofahrer kurz zu machen, der Elefant im Raum der Verkehrsministerkonferenz bleibt auch weiterhin genau da, wo er ist.
Wir haben natürlich ein paar Annäherungen erreichen können, aber keine fertige Lösung erzielt.
Damit meint die saarländische SPD-Verkehrsministerin und Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz Anke Rehlinger, in Sachen Straßenverkehrsordnung und Bußgeldkatalog sind die Minister im Grunde nicht weitergekommen.
Wir wollen härtere Strafen für Raser und wir wollen mehr Schutz für schwächere Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer. Und wichtig auch uns allen gemeinsam, wir wollen Rechtssicherheit und Verkehrssicherheit gleichermaßen.
Dass das alle Verkehrsminister wollen, war nie unstrittig und entspricht dem Status quo. Für Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, CSU, ist aber eigentlich noch viel mehr unstrittig. Beim Großteil herrsche seiner Ansicht nach Einigkeit.
Die Fahrradfahrer, die Fußgänger, die Rettungsgasse, das Schritttempo abbiegen rechts, wenn man beim Abbiegen gerade über einen Fahrradweg oder einen Bürgersteig kreuzt, ist sofort einigungsfähig.
Deshalb Scheuers Vorschlag, diesen Teil jetzt möglichst schnell vom Tisch räumen und bei den Bußgeldern für Geschwindigkeitsüberschreitungen nochmal diskutieren. Für den grünen Verkehrsminister Winfried Herrmann aus Baden-Württemberg alles andere als die Ideallösung.
Ich habe jetzt langsam schon auch die Geduld verloren, was die Diskussionsrunde anlangt. Ich hoffe, dass wir jetzt schnell zu Potte kommen und auch nicht mit Teilbeschlüssen, sondern das muss ein Gesamtpaket sein.
Immerhin kompromissbereit zeigten sich laut Rehlinger und Scheuer aber alle Kollegen. Die entscheidende Frage bleibt aber, an welcher Linie entlang ein Kompromiss gefunden werden kann. Eine schnelle Lösung ist jedenfalls nicht in Sicht.
Weil wir an der Stelle unter den Bundesländern, egal welche Farben und welche Koalitionskonstellation, weit auseinander liegen.
Ein ganz anderes Bild in Sachen Corona-Rettungsschirm für den ÖPNV.
Das war ein Kraftakt, Bund und Länder gemeinsam und in der Form, dass 2,5 Milliarden vom Bund dazugegeben worden sind mit Blick auf die drohenden Einnahmeausfälle, aber auch die Länder deutlich gemacht haben, sie stehen in der Verantwortung, um hier auch für einen Fortbestand von Verkehrsunternehmen zu sorgen.
Denen droht nämlich laut eigener Schätzung bundesweit ein Corona-bedingtes Loch in der Kasse von gut 5 Milliarden Euro. Die Hälfte davon, also 2,5 Milliarden, übernimmt der Bund in seinem ÖPNV-Rettungsschirm, heißt, die Länder müssen die restlichen 2,5 Milliarden in den Topf werfen. Ob alle Länder das zu gleichen Teilen tun werden, an dieser Stelle unklar. Als Ziel angepeilt ist es auf jeden Fall. Fest vereinbart dagegen, die Hilfen wird es nicht nur für das laufende Jahr geben, sondern auch für 2021. Denn die Minister gehen davon aus, die, Zitat, existenzbedrohende Situation im ÖPNV wird im neuen Jahr nicht besser. Bis auf Bundesminister Scheuer. Der verstieg sich zu etwas Optimismus.
Da ist die Bitte, diese Gelder zu verstetigen. Da muss man erst mal schauen, wie das jetzt mit der Corona-Pandemie weitergeht.
Verteilt werden sollen die Rettungsschirmgelder in diesem Jahr noch anhand von Schätzungen. 2021 dann nach den tatsächlichen Einbußen im ÖPNV in den jeweiligen Ländern. Auch da Einigkeit unter den Verkehrsministern. Damit die Botschaft dieser Verkehrsministerkonferenz. Beim Jahrhundertproblem Corona ist Einigkeit eine Frage von Stunden. Geht's aber im Autoland Deutschland um harte Maßnahmen gegen Raser, reichen offensichtlich auch keine Monate.
Das war der Bericht des Kollegen Florian Mayer über die Verkehrsministerkonferenz. Wir wollen nachfragen, woran es denn am Ende gelegen hat, dass es noch keine Einigung gibt. Am Telefon ist Anke Rehlinger, die ist im Saarland zuständig, unter anderem für den Verkehr. Und jetzt sage ich guten Abend, Frau Rehlinger.
Ja, einen schönen guten Abend.
Woran hat es gelegen, dass heute noch keine Einigung zustande gekommen ist, zumindest aus Ihrer Sicht?
Das ist ein schwieriges Thema, unter anderem, weil es dort auch kulturelle Unterschiede ganz offensichtlich gibt. Einige auch in ihren ja teilweise auch noch sehr parteipolitisch geprägten Gräben sitzen. Und ich mir nicht ganz sicher bin, ob nicht der ein oder andere auch für sich sagt, nun, wenn wir keine Einigung erzielen, dann bleibt es eben beim Alten und damit kann ich auch ganz gut leben. Ich will es gleich vorwegnehmen, ich halte das für die denkbar schlechteste aller Haltungen.
Es liegt ja zum Beispiel auch ein Vorschlag auf dem Tisch der Grünen. Ich weiß nicht, wen Sie gerade bei den Gräben meinten, das werden wir jetzt mal ausdifferenzieren. Die Grünen haben ja gesagt, da müssen wir sogar noch ein bisschen drauflegen. Bei 26 und bei 36 Kilometern auf der Autobahn, 26 auf anderen Strecken, Bußgelder bis zu 1.000. Das ist sozusagen das eine Extrem und das andere ist Herr Scheuer, der nun ja, was auch immer da passiert ist, der dafür gesorgt hat oder eben nicht dafür gesorgt hat, dass die Regelung durchkommt. Wo liegt da mehr das Problem oder liegt es bei beiden?
Bei dem Vorschlag, den Sie jetzt angesprochen haben, da würde ich jetzt nicht mal mehr vom Extrem auch sprechen, denn das ist ja ein Vorschlag, den ich selbst auch mit als Lösungskorridor aufgezeigt habe in der Verkehrsministerkonferenz. Die Frage der Geschwindigkeitsüberschreitungen ist ja im Zuge der Gesamtdebatte nur ein Punkt, allerdings der umstrittenste, wenn man so will. Ich glaube, dass es einigungsfähig wäre, nochmal an die Bußgeldhöhen als solches heranzugehen und dort auch noch deutlich spürbare Ansätze zu wählen. Es gibt eine gesetzliche Deckelung bei 1.000 Euro. Da reden wir dann aber auch von Überschreitungen von über 70 Stundenkilometer innerorts. Da würde ich sagen, gibt es eine Einigungsmöglichkeit. Es geht aber um die Frage, wie kann man rechtssicher zum Beispiel Pop-up-Radwege einrichten und wie viel Raum geben wir uns denn auch über neue Fragestellungen mal nachzudenken und im Sinne einer Experimentierklausel mal zu überprüfen, ob das so gut taugt oder auch nicht. Das sind alles Samtpunkte, über die diskutiert und gestritten wird. Für den einen gibt es mehr Begeisterung, für den anderen weniger. Im Gesamtpaket geht es nicht zusammen und der umstrittenste ist in der Tat das Thema Geschwindigkeitsüberschreitungen innerorts und außerorts. Und wann führt es möglicherweise sofort zum Fahrverbot oder aber ist vielleicht auch eine Warnschussregelung ein milderes Mittel?
Wir reden gleich noch über die Dinge, die jenseits der Geschwindigkeit liegen. Ich will nochmal in diesem Zusammenhang die Erfahrung der Schweiz einführen. Die haben sich ja natürlich wie üblich in der Schweiz nach längerer Diskussion verständigt und dann hat man die Unfälle mit überhöhter Geschwindigkeit deutlich reduziert, weil man vorher die Geldbußen und alle möglichen Sanktionen hochgesetzt hat. Dieses Prinzip ist in Deutschland immer noch umstritten, oder?
Das ist, glaube ich, kein Erkenntnisproblem, sondern die Frage ist, wann und wie geht man welchen Schritt. Und deshalb meine ich ja zumindest, ist es auch sinnvoll, wie an vielen anderen Stellen, nicht einen Kulturkampf zu führen, nicht gegen das Auto, sondern in dem Fall für mehr Sicherheit. Und dass wir uns zum Beispiel bei den Bußgeldhöhen jetzt auch im europäischen Vergleich eher am unteren Rand bewegen, ist jetzt keine ganz große Neuigkeit. Deshalb gäbe es da sicherlich auch noch Luft nach oben. Allerdings muss man auch noch mal sagen, beim Thema Fahrverbot ist das natürlich was anderes. Vielleicht auch ein bisschen was anderes, ob ich mich innerstädtisch bewege oder ob ich mich zum Beispiel in einem größeren Flächenland bewege, wo ganz viele Pendler auch unterwegs sind. Deshalb hatte ich vom Grundsatz her auch große Sympathie erstmal dabei gehabt zu sagen, wir machen so eine Art Warnschussregelung, die ja auch bei den Fahranfängern ganz gut auch wirkt. Das heißt also bei der erstmaligen Überschreitung gibt es einen festgelegten Zeitraum, innerhalb dessen keine weitere Überschreitung auch stattfinden kann und das Ganze ist erstmal nur Bußgeld bewährt. Ist nicht ganz so einfach, je nachdem, wo man die Strecken dafür definiert. Einfacher ist sicherlich der letztgenannte Vorschlag, einfach 26 und 36 innerorts und außerorts zu machen. Aber das ist ja auch der Punkt, wo ich sage, in diese Debatte muss man ja auch erstmal reinkommen, ohne dass man nochmal alles, was auf der Wegstrecke schon stattgefunden hat, an Diskussionen immer nochmal aufzuwärmen. Und ich glaube, den Pfad müssen wir erstmal verlassen und nochmal wirklich in die sachliche Debatte reinkommen. Und dann müsste am Ende es auch möglich sein, eine vernünftige Lösung zu finden.
Sie hoffen immer noch, dass das bis Anfang November, habe ich gelesen, klappen könnte?
Ja, ich bin per se erstmal ein grundoptimistischer Mensch. Vielleicht ist ja auch dort der Wunsch Vater meines Gedankens, denn ich meine schon, dass wir als Länder zusammen mit dem Bundesverkehrsminister unsere Handlungsfähigkeit dort beweisen müssen. Wir haben zurzeit eine Situation, wo es Regelungssachverhalte gibt, die wir alle miteinander für richtig finden, wo wir aber eigentlich keine passende Bußgeldbewährung in unserem Katalog drin haben. Das ist ja schlechterdings ein Zustand, den man nicht aufrechterhalten kann. Und deshalb muss man sich jetzt auch irgendwann zusammenraufen und aus, ich sag mal, der Straßenverkehrsunordnung, die es ja langsam geworden ist, dann wieder auch eine Straßenverkehrsordnung machen.
In der Tat, im Moment haben wir eine völlig unbefriedigende Situation, dass man ja auf das Alte zurückgeworfen ist. Damit kann ja nun keiner leben, oder? Oder lebt zum Beispiel der Bundesverkehrsminister gut damit und dann stellt sich die Frage, warum hat er das alles so inszeniert oder auch nicht?
Naja, dass es durchaus den einen oder anderen gibt, der sagt, wir können auch mit dem alten Regime ganz gut leben. Das scheint mir so schon der Fall zu sein. zumindest was das Thema Geschwindigkeitsüberschreitungen im Autobereich angeht. Ich will aber auch weniger jetzt das Trennende dort vielleicht betonen. Gemeinsam ist schon allen, dass wir gesagt haben, vor allem schwächere Verkehrsteilnehmer müssen wir schützen. Und wenn das ist, was uns motiviert, dann sollten wir doch vielleicht bei den anderen Stellen auch eine Möglichkeit finden, sich zu einigen, damit es vorangeht. Wir haben ja gute Regelungen auch auf den Weg gebracht. Ich sag mal, das beim Rechtsabbiegen, beim Abstandhalten zu den Radfahrerinnen und Radfahrern, aber auch bei der Frage, parkt man auf dem Fahrradstreifen und solche Sachen. Also müssten wir es doch auch hinbekommen, dass wir dazu auch einen entsprechenden Bußgeldkatalog verabschieden. Und dann muss man aber irgendwann sich auch mal auf den Weg machen und wirklich dieses leidige Kapitel dann auch zu Ende schreiben.
Auf der anderen Seite gab es auch den Hinweis, dann machen wir das so in einem zweigestuften Verfahren. Erstmal das, wo wir uns einigen können und den Rest tun wir raus. Das findet aber nicht Ihre Präferenz.
Sagen wir mal, halte jetzt wenig davon, ein Stückwerk zu machen und die Seite, die sich darauf einlässt, an der Nase herumzuführen. Da glaube ich schon, dass man sich gegenseitig auch ernst nehmen muss. Insofern wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen, dass man zumindest mal auch die Möglichkeit schafft, das Straßenverkehrsgesetz so zu ändern, dass man anschließend in der Straßenverkehrsordnung auch noch das ein oder andere mit reinschreiben kann. Das kann man zum Beispiel auch im Wege einer Protokollerklärung machen. Dann ist das mal sehr formell auch im Bundesratsverfahren mit eingebracht worden. Aber ich sag mal, jetzt so abzuschichten, ist jetzt nicht die allervorzugswürdigste Variante.
Sie hoffen noch auf November?
Ich hoffe noch auf November. Wir müssen ohnehin die Straßenverkehrsordnung nochmal anpassen, denn wir brauchen noch einen Akt der Beleihung, damit die Bundesautobahngesellschaft auch ihre Schilder aufstellen kann, wenn sie denn anfängt, ab dem 1.1. selbst die Bundesautobahnen dann mit den Baumaßnahmen auch voranzutreiben.
Dankeschön. Das war Anke Redinger aus dem Saarland. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Wir gehen nochmal ins Ausland. Der Mordanschlag auf den vom Kreml nie beim Namen genannten Oppositionellen Alexei Nawalny, der schlägte einen ganz heftigen Keil in das Verhältnis Russlands zur Europäischen Union. Die Sanktionen der EU gegen Russland, die verschärfen die ohnehin bestehende Krise zwischen Moskau und Brüssel massiv. Russland hatte ja zuletzt schon gedroht, in den Beziehungen jetzt mal möglicherweise eine Auszeit einzulegen, den Dialog einzufrieren. Das alles zeigt sich jetzt an den russischen Reaktionen auf die Sanktionen. Die waren sehr hart. Tilko Gries.
Das Amtsblatt der Europäischen Union führt 6 Namen und ein Forschungsinstitut auf, denen die Europäische Union eine Verantwortung für die Vergiftung von und für den, Zitat, Mordversuch an Alexei Nawalny zuordnet. Sergei Kirienko ist einer der Namen. Kirienko ist der erste stellvertretende Stabschef in der Präsidialverwaltung Russlands. Er sei für die Politik des Kremls gegenüber politischen Gruppen und Aktivitäten verantwortlich, damit auch für systematische Schikanen und Repressionen des Staates. Eine Vergiftung Nawalnys hält die Europäische Union nur mit der Zustimmung der Präsidialverwaltung für denkbar. Ein anderer Name auf der Liste lautet Alexander Bortnikow. Er ist Chef des Geheimdienstes FSB. Die Argumentation in Brüssel ganz ähnlich. Ohne sein Zutun wäre eine Vergiftung mit dem chemischen Kampfstoff Novichok nicht denkbar. Unter Sanktionen steht nun auch ein staatliches Chemieforschungsinstitut, das schon zu Sowjetzeiten an der Entwicklung des Giftes beteiligt war und danach entgegen einer Zusicherung die Bestände nicht vernichtet habe. Für die Sanktionierten werden Reisen in die EU unmöglich, ebenso der Zugriff auf mögliche europäische Konten oder dort gelagertes Vermögen. Das Forschungsinstitut wird es schwerer haben, im internationalen Austausch an Wissen und Stoffe zu gelangen, zumal es bereits seit einigen Wochen unter US-Sanktionen steht. Die russische Führung reagierte ablehnend. Wladimir Putins Sprecher sagte in Moskau, dies sei ein bewusster, unfreundlicher Schritt gegen Russland. Der Rat der EU hat mit dieser Entscheidung der Beziehung mit unserem Land Schaden zugefügt. Moskau wird die Situation analysieren und mit Rücksicht auf seine eigenen Interessen handeln. Die Entscheidung, die Beziehungen zwischen der Europäischen Union und Moskau von einem Menschen abhängig zu machen, der in Europa für den Anführer einer gewissen Opposition gehalten wird, löst bei uns nur Bedauern aus. Außenminister Sergei Lavrov hatte gestern erklärt, es stellten sich grundsätzliche Fragen. Nicht nur dazu, ob Business as usual möglich ist, sondern auch dazu, ob wir überhaupt mit der Europäischen Union so weitermachen wie bisher, die nicht nur von oben herab, sondern recht überheblich, ich würde sagen arrogant, auf Russland blickt. Sich zu erniedrigen ist, finde ich, unter unserer Würde.
Soweit die Reaktion aus Moskau von Tilko Gries geschildert. Der Präsident des zentralasiatischen Landes Kirgisistan ist zurückgetreten. Das hat die politische Lage allerdings noch nicht wirklich beruhigt. Viele fürchten ein Chaos. Palina Milling.
In Bishkek gehen die Proteste weiter. Auch heute nach dem Rücktritt des Präsidenten Sooronbay Jeenbekov haben sich Menschen auf dem großen Platz vor seinem Amts- und dem Regierungssitz versammelt. Jeenbekov erklärte heute schriftlich, dass er seinen Posten räumt. Er klammere sich nicht an die Macht und möchte nicht als ein Präsident in die Geschichte eingehen, der Blut vergossen und auf die Bürger geschossen hätte. Die Massenunruhen nach der umstrittenen Parlamentswahl am 4. Oktober wurden gewaltsam aufgelöst. Einen Toten und mehr als 1000 Verletzte gab es damals. Trotzdem waren die Demonstranten später auf den Platz zurückgekehrt. Sie hatten in wenigen Stunden das Weiße Haus, den Sitz des Präsidenten und des Parlaments, besetzt und mehrere inhaftierte Politiker aus dem Gefängnis befreit. Die offenbar manipulierte Wahl wurde für ungültig erklärt. Seitdem kommt Kirgisistan nicht zur Ruhe. Verschiedene politische Parteien und Strömungen versuchen für sich die Macht zu sichern. Zur Lösung der politischen Krise wurden gleich zwei Koordinationsräte organisiert. Das Parlament konnte tagelang nicht zusammenkommen. Politische Beobachter sprechen von einem Tauziehen zwischen mächtigen Familienclans, vom Widerstand zwischen dem Norden und dem Süden des Landes. Mittlerweile wurden jedoch ein neuer Premier und ein Parlamentssprecher ernannt. Beide sind umstritten. Der Premier Sadir Japarow kam im Zuge der Proteste aus dem Gefängnis frei und wurde nur wenige Tage später Kabinettschef. Jeder kirgisische Bürger weiß, dass die Ermittlungen ein politischer Auftrag waren. Es gab keine Beweise gegen mich. Wenn ich wirklich ein Verbrecher wäre, so hätte ich nicht versucht, Premier zu werden. Ich hätte es nicht angestrebt, zu regieren, sagte er, auch um die Rechtmäßigkeit seines Amtes zu betonen. Kurz vor seinem Rücktritt hat der Präsident noch per Erlass eine neue Regierung berufen. Interimsmäßig wird die Präsidialgeschäfte in Kirgisistan der Premier übernehmen. Die Machtverhältnisse in Kirgisistan bleiben aber weiterhin undurchsichtig. Im Land stehen nun sowohl Parlaments- als auch Präsidentenwahlen an.
Sie hörten Palina Milling. Die Tarifrunde in diesem Jahr ist schwierig. Auf allen Feldern ist das ohne Frage so angesichts der Pandemie und der schwierigen wirtschaftlichen Aussichten. Der Verteilungsspielraum ist geringer. Dennoch, die Gewerkschaften wollen nicht kampflos aufgeben. Die IG Metall rüstet in diesen Tagen. Was sie fordern will, zum Beispiel im Südwesten, weiß Katharina Thoms.
Schwierig. Ein Lieblingswort aktuell in der Industrie. Sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer, Vertreterinnen und Vertreter gucken mit Stirnrunzeln auf die nächsten Monate. Man sei im Gespräch, sagt Baden-Württembergs IG Metall-Bezirkschef Roman Zitzelsberger in einer Online-Pressekonferenz. Aber
wir haben, glaube ich, in der Analyse der Tiefe, der Krise, der Situation, der Frage, wie lange das es geht, keinen allzu großen Unterschied zwischen dem, was die Arbeitgeberseite sagt, aber deutlichen Unterschied über die Frage, was ist zu tun.
Selbst dort, wo die wirtschaftliche Situation eigentlich gut sei, sei die Diskussion über Personalabbau das bestimmende Thema. Auf der Liste für die kommenden Tarifverhandlungen deshalb ganz oben Kündigungen verhindern. Roman Zitzelsberger sagt, das Ziel sei,
Beschäftigung abzusichern und oder Einkommen zu stabilisieren, abzusichern, dafür zu sorgen, dass es nicht weiter einbricht.
Das Angebot, weniger arbeiten, bei nur teilweisem Lohnausgleich und dafür die Jobs sichern.
Wir haben bereits im September den Vorschlag nach einer 4-Tage-Woche mit entsprechendem Teilentgeltausgleich diskutiert, halten diesen Vorschlag auch für richtig und für sehr gut.
Und da sind sie. Die großen Unterschiede zwischen Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertretern und Vertreterinnen. Belastend, hanebüchen, abwegig. So nannten die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber die 4-Tage-Woche-Idee in den vergangenen Tagen. Nicht leistbar, sagt auch der Verband Südwestmetall. Geschäftsführer Per Michael Dick vergangene Woche auf einer Pressekonferenz in Stuttgart.
Die IG Metall muss endlich akzeptieren, dass es auch die Aufgabe einer Gewerkschaft ist, in schlechten Zeiten über den Flächentarifvertrag mit Lösungen zu kommen. Wir haben in den letzten Jahren viel zu viel belastende Dinge vereinbart.
in dem vollkommenen Fehlglauben, das kann nie schlechter werden.
Da dürfte auch für Empörung sorgen, die vorsichtige Idee von einer Lohnsteigerung, zumindest in Höhe der Inflationsrate. Denkbar seien 3%, so die Gewerkschaft. Seit 2018 habe es keine Lohnanpassung mehr gegeben und die Tarifverhandlungen im Frühjahr wurden verschoben wegen Corona. Jetzt will sich die Gewerkschaft bei der anstehenden Verhandlungsrunde neben den dicken Brocken auch für die Jugendlichen einsetzen. Ein neuer Manteltarifvertrag für die Auszubildenden soll her.
Das war der Bericht von Katharina Thoms. Ich habe Besuch bekommen, mit gebührendem Abstand natürlich, im Studio der Kollege Malte Hennig. Er hat den Blick in die Kommentarspalten von morgen. Bitteschön.
Weiterhin bestimmt der Umgang mit dem Coronavirus von Politik und Gesellschaft die Kommentare der Zeitungen. Die Süddeutsche Zeitung appelliert an die Eigenverantwortung der Menschen. Klar, es ist furchtbar anstrengend und auf Dauer langweilig, ständig und überall Vorsicht, Umsicht und Rücksicht walten zu lassen. Diese Pandemie ist eine Zumutung, keine Frage, manchmal sogar eine Überforderung. Doch der Blick auf das europäische Ausland und die teils drakonischen Maßnahmen dort zeigt hoffentlich auch, dass es besser ist, jetzt freiwillig bittere Medizin zu nehmen, anstatt sich hinterher zu beschweren, dass ein ganzes Land gelähmt und geschwächt da niederliegt. Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle merkt an, die Politik wird ihrer Vorbildfunktion dieser Tage gewiss nicht immer gerecht. Dies aber darf nicht als Ausrede dienen für eine laxe Auslegung der Alltagsregeln zur Bekämpfung der Pandemie. Die Politik muss mit Gesetzen und auch Geld den Rahmen liefern für einen verantwortungsvollen Umgang mit dem Risiko. Aber sie kann und darf nicht in den persönlichen Alltag der Menschen hineinregieren. Die Berliner Zeitung kritisiert die Themensetzung der Politik und wirft Fragen auf. Mit all dem abstrakten Reden von Wellen, von Ultimaten, von Countdowns schummeln sich die Politiker um die unangenehme Debatte herum, die die Gesellschaft eigentlich führen müsste. Wenn die Zahlen weiter steigen, dann werden mehr Menschen als bisher sterben. Nimmt man die höhere Zahl der Toten in Kauf, wie in Schweden, oder nicht? Wer entscheidet das? Und wenn man die Todeszahlen gering halten will, welchen Preis ist man dafür bereit zu zahlen? Welche Einschränkungen erträgt man gesamtgesellschaftlich? Zum nächsten Thema. Das englische Wort lost, wörtlich übersetzt verloren oder verirrt, ist zum Jugendwort des Jahres gewählt worden. Die Neue Osnabrücker Zeitung hört demnach Jugendliche rufen: Hallo, wir sind auch noch da. Sie gehören zu einer Minderheit. Im Bundestag sind sie kaum vertreten. 2017 waren 22 Millionen Wähler über 60 und nur 8 Millionen unter 30. Dabei müssen gerade die jungen Menschen mit den Entscheidungen der Klima-, Digital- und Bildungspolitik leben. Die Politik sollte der Sorgen der Jugend ernst nehmen. Die Frankfurter Rundschau befindet Wörter der Jugendkultur als Bereicherung der deutschen Sprache und stellt fest, diejenigen, die gleich über den Untergang der Sprache Goethes und Schiller jammern, übersehen, dass Sprachen nicht statisch sind, weil sich auch die Gesellschaften verändern, in denen sie gesprochen werden. Wer sie verstehen will, sollte hinhören. Oft lassen sich anhand der Wortneuschöpfungen und Adaptionen auch Rückschlüsse auf die Stimmung einer Zeit ziehen.
Dankeschön. Das war der Kollege Malte Hennig mit dem Blick in die Kommentarspalten von morgen. Und damit sind wir hier auch fast am Ende unserer Sendung angelangt. Ich empfehle Ihnen natürlich noch alle nachfolgenden Sendungen. Heute Nacht werden wir Sie auf dem Laufenden halten. Und morgen früh ab 5 Uhr ist die Kollegin Christiane Kess für Sie da. Die wird natürlich um kurz nach 6 auf das hinschauen, was politisch in den Vereinigten Staaten passiert. Die jeweiligen Diskussionen der Präsidentschaftskandidaten auf den unterschiedlichen Fernsehsendern. Unsere Korrespondenten werden Sie da reichlich informieren. Das war's hier. Mein Name ist Jürgen Zuheide. Ich wünsche Ihnen wie immer eine angenehme Nacht. Bis demnächst und tschüss.